Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 199. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Köpfen der Wein- und Winzerszene treffe. Heute geht es um ein Thema, das die Branche bewegt und für viele Winzer zur existenziellen Herausforderung geworden ist: die wirtschaftliche Zukunft des deutschen Weinbaus. Mein Gast dazu ist Professor Dr. Simone Lohse, Leiterin des Instituts für Wein- und Getränkewirtschaft an der Hochschule Geisenheim. Sie ist eine der führenden Expertinnen, wenn es um die wirtschaftliche Entwicklung des Weinmarktes geht. Und sie weiß genau, mit welchen Problemen Winzer aktuell zu kämpfen haben. Wir gehen im Podcast in medias res und sprechen ungeschminkt über die drängendsten Fragen. Warum geraten immer mehr Betriebe wirtschaftlich unter Druck? Welche Auswirkungen haben steigende Kosten und ein schrumpfender Markt? Was bedeutet das für die Zukunft des deutschen Weinbaus? Und gibt es Wege, Betriebe zukunftssicher aufzustellen? Die Branche steht an einem Wendepunkt. Viele Winzer kämpfen mit enormen wirtschaftlichen Herausforderungen. Für manche geht es bereits ums Überleben. Doch was sind die Ursachen? Welche Stellschrauben müssten jetzt gedreht werden? Und gibt es überhaupt einen Weg aus der Krise? All das bespreche ich mit Professor Dr. Simone Lohse. Los geht's! So, liebe Simone, ich freue mich heute hier bei dir in Geisenheim zu sein und dich in meinem Podcast Genuss im Bus willkommen zu heißen.
Herzlichen Dank, Wolfgang, und du hast wunderschönes Wetter mitgebracht.
Ja, das stimmt in der Tat. Es war eine super schöne, helle und sonnige Fahrt hierher, aber diesmal eben nicht, wie ja sonst üblich bei Genuss im Bus, zu einer Winzerin oder einem Winzer, sondern an die Hochschule, um mit dir eine Wissenschaftlerin ans Mikrofon zu holen. Simone, sag mal, wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Simone Lohse. Ich bin hier am Institut für Wein- und Getränkewirtschaft an der Hochschule in Geisenheim. Und das wird im September diesen Jahres auch schon 10 Jahre lang der Fall sein. Und ich bin zwar die Institutsleiterin, aber mein Fachgebiet ist wirklich Betriebswirtschaft, Wein- und Getränkesektor. Und Betriebswirtschaft ist schon ein relativ umfangreicher Bereich, der sich zum einen so ein bisschen mit den Märkten beschäftigt, das ist ein Steckenpferd für mir, aber auch natürlich mit der ganzen Frage wirtschaftlicher Erfolg von Betrieben. Die gesamte Frage unter die Bilanz, die G&V, also alles, was wie gut kann ein Betrieb überleben, aber auch natürlich die Frage, die Wege zum Erfolg. Ja, und was wir hier in Geisenheim aufgebaut haben, sind wirklich, ich möchte mal sagen, Messinstrumente, wie es der Branche geht. Und als ich hierher kam, hatte ich schon die Geisenheimer Unternehmensanalyse vorgefunden. Die hat damals der Dr. Haupt mit dem Dieter Hoffmann zusammen aufgebaut. Wir haben mittlerweile das 30-jährige Bestehen schon gefeiert. Und wir haben die, seitdem ich kam, wirklich fassen wir jetzt gerade zum dritten Mal an. Wir digitalisieren die immer weiter. Und haben dann auch in der Zeit mal wirklich 30 Jahre hintereinander ausgewertet, was in der Branche passiert ist. Und damit wissen wir eigentlich relativ genau, wie gut es den Betrieben geht. Und da war ich schon teilweise ein bisschen erschrocken, dass es gar nicht so wahnsinnig gut aussieht.
Und genau das, Simone, ist der Grund, wieso ich hier bin, weil ich gehört habe, dass ihr tatsächlich die Nase sehr eng an der Praxis habt. Und wie du weißt, habe ich ja die Nase eher bei einzelnen Winzern, aber was ich die letzten 2-3 Jahre da so aufgeschnappt habe, hat mich doch veranlasst, mal herzufahren und mit dir zu reden, denn ich höre doch immer öfters, zumindest hinter vorgehaltener Hand, nicht immer ganz offen, aber doch hinter vorgehaltener Hand, dass es den Betrieben gar nicht so super gut geht, einige stimmungsmäßig wirklich zu kämpfen haben. Und das will ich mit dir mal vertiefen. Ich will dir mal auf den Grund gehen und will dir in der ersten Phase mal ein paar Bälle zuwerfen, quasi als O-Ton-Statements von Winzern. Und du sagst mal aus deiner Sicht, wie du das siehst, was ist da dran? Erstes Statement: unsere Produktionskosten steigen von Jahr zu Jahr. Lohnkosten, Maschinen, Energie, Glas, Verpackung und vieles mehr.
Das ist absolut richtig. Das sehen wir wirklich in den historischen Daten seit 2015, auch durch den Mindestlohn. Und ganz dramatisch wurde der Anstieg natürlich mit der Inflation, mit der Energiekrise. Wir wissen eigentlich jetzt, seit 2019 sind die Kosten um 30-40% gestiegen.
Mhm.
Und dann sagt der andere, aber an Preiserhöhung ist überhaupt nicht zu denken. Ja, dann verliere ich Kunden, dann fliege ich aus dem LEH-Regal raus.
Das ist teilweise richtig. Es kommt auf den Vertriebsweg an. Also wir sehen es, dass in der Direktvermarktung und teilweise im Export die Betriebe schon ihre Preise, ihre Erlöse erhöhen konnten. In anderen Bereichen tatsächlich im LEH ganz schwierig. Und wir sehen auch jetzt im letzten ein, zwei Jahren Fachhandel, Gastronomie ist es schwieriger geworden, weil die natürlich genauso kämpfen.
Und jetzt reden auch noch alle über Alkohol.
Ja.
Die Leute trinken nicht mehr so viel Wein wie früher, wollen gesünder leben und vor allen Dingen betrifft das auch die junge Generation.
Das ist absolut richtig. Und auch das ist etwas, was immer mehr ins Bewusstsein kommt. Aber wir müssen auch sagen, das ist ein Trend, der eigentlich seit 20 Jahren anhält schon. Er wird uns nur jetzt richtig bewusst. Wenn wir uns von Nielsen, die GfK, die Daten anschauen, das ist seit 20 Jahren immer weniger Haushalte Wein konsumieren. Mhm. Und das liegt zum einen an der Frage, wir haben mehr Haushalte mit Immigrationshintergrund. Und natürlich die jungen Leute wachsen hoch, die einfach viel bewusster trinken als unsere Generation früher noch. Mhm. Das gibt so eine Theorie von ein Integrationsmechanismus von der Jugend zum Erwachsenwerden gibt es und bei uns war der Alkohol, das ist so. Ja. Nicht immer schöne Ereignisse, muss man auch sagen. Und das wird heute alles gefilmt und dann ist natürlich auch seit der Pandemie Gesundheit sowohl bei den Jüngeren auch als bei den Älteren immer stärker. Und das wird ja auch heute digital gemessen. Ja, also sofortiges Feedback.
Ja, völlig richtig. Und gute Mitarbeiter zu finden, wird immer schwieriger.
Ja, absolut so. Also wir stehen als Branche im Wettbewerb mit anderen Branchen, die teilweise auch mehr zahlen können. Aber eigentlich gibt es kaum eine Branche in Deutschland, die keine Mitarbeiter sucht. Das müssen wir so ehrlich sagen. Ich hatte gestern mit einem Winzer Gespräch, der gesagt hat, Frau Lohse, Sie müssen auch mal ehrlich sagen, dass die Deutschen nicht mehr unbedingt so viel arbeiten wollen wie früher. Da ist vielleicht teilweise auch was dran. Ja, auf der anderen Seite sehe ich es auch so ein bisschen kritisch, dass wir immer noch so wahnsinnig abhängig sind von den Aushilfskräften aus Osteuropa, weil das eigentlich keine Lösung ist, die auf Dauer gut gehen kann. Ja. Auf der anderen Seite, da nehmen wir dem schon ein bisschen was vorweg, was du ja bringen wirst, ist, durch den Strukturwandel werden eigentlich Weingüter aufhören, wodurch es gute Mitarbeiter geben wird. Das muss ich so ganz ehrlich sagen.
So kann es kommen. Ja. So kann es kommen. Das ist natürlich schon in die Zukunft ein bisschen gedacht. Ja. Ein anderer Winzer sagte mir letztens, ja, und dann die Bürokratie. Die Bürokratie, jedes Jahr Dutzende Stunden mehr, die ich dafür verwenden muss.
Ja. Das hat die Politik gehört. Ob sie es ändern kann so schnell, das bin ich mir nicht sicher. Ich habe auch mit einem Geschäftsführer einer Genossenschaft gesprochen, der gesagt hat, ja, wenn wir auf die ganzen Subventionen verzichten, dann können wir eigentlich auch die Bürokratie verweigern. Ja? Also das ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert, wo man auch ein bisschen aufpassen muss. Aber da haben Sie recht, also das ist, vieles könnte man eigentlich anders auch digital erheben, weil ich auch da sagen muss, ja, zum Beispiel in Italien muss man ab 50.000 Liter muss man eine digitale Kellerwirtschaft haben. Das ist in Deutschland noch nicht so sehr begeisterungswürdig. Ich bin mal ganz vorsichtig, ja. Oder eine digitale Warenwirtschaft und so weiter, also digitale Kassensysteme. Da könnte man vieles einfacher machen. Man schafft natürlich auch eine Transparenz, die Betriebe nicht immer wollen. Ich meine, auch hier in der Hochschule die Bürokratie, das ist einfach unglaublich, wie viel Zeit ich damit verbringe. Das macht keinen Spaß.
Und ein anderer sagte mir letztens, dass er gerne nachhaltiger, ökologischer arbeiten würde, aber unter den gesamten Rahmenbedingungen fällt ihm das einfach im Moment einfach zu schwer.
Absolut. Ökologisch, das heißt, wenn man Nachhaltigkeit auf den Naturteil erstmal konzentrieren, sehen wir, dass natürlich klimatisch es immer schwieriger wird, immer mehr Schwankungen. Wir sehen auch, dass wenn die Leute den Gürtel enger schnallen, dann eben vielleicht auf Bio verzichten. Letzte Woche war die Mielsme in Südfrankreich, erste Mal gehört, ganz offen, das Angebot an ökologischen Weingütern und Fläche übersteigt die Nachfrage. Ja, da haben wir wieder ein Preisproblem. Und das ist tatsächlich ein Satz, aber Vorsicht, Nachhaltig ist ja eigentlich auch ökonomisch nachhaltig. Das ist ja drei, sind ja drei Säulen, ja?
Absolut.
Und da wird sich, ich glaube, wir haben 17, 18 haben wir bei Nachhaltigkeit eigentlich nur Ökologie gesprochen. Und da haben wir uns hier immer schon mal ganz vorsichtig gemeldet und haben gesagt, Achtung, Nachhaltigkeit ist auch ökonomisch. Wir sehen in der Unternehmensanalyse, dass ihr nicht so wahnsinnig nachhaltig seid in der Ökonomie. Mhm. Ja, und das ist natürlich nochmal dramatisch, hat sich das jetzt verändert.
Dramatisch ist noch was anderes. Winzerin sagte mir vor kurzem, zwei Kollegen hier aus dem Dorf sind in Behandlung. Depressionen, habe ich gehört.
Dass diese menschliche Dimension ist im Weinsektor unglaublich groß, weil das ja Familienbetriebe sind. Und die sich ja seit Generationen auch darüber definieren. Und diese Frage von, ich gebe das jetzt auf und warum bin ich denn das, der das nicht hinkriegt? Die vor mir haben es doch auch hinbekommen. Ja, das ist eine unglaubliche Schuld, Schuldgefühle. Und dann auch diese, die Generationen sprechen auch teilweise gar nicht offen miteinander darüber. Ja, das sehen wir auch. Mensch, wir haben es da früher auch hinbekommen, macht doch mal nicht so. Ja, es muss doch irgendwie gehen. Das ist ganz, ganz anders geworden alles. Und wir sehen auch, dass die Betriebe natürlich merken, oh, es wird schwieriger. Um den Umsatz zu halten, mache ich noch mehr.
Die arbeiten
sich kaputt.
Ja. Die Themen sind benannt. Ich sehe vor allen Dingen da auf zwei großen Ebenen jetzt auch Gesprächsbedarf mit dir. Das eine ist, was genau passiert im Konsumbereich? Also wir haben ja ein paar Dinge jetzt schon angesprochen, aber lass uns das mal für einen Moment vertiefen. Und was passiert auf der anderen Seite in der Produktion? Das ist dann der zweite Punkt, den ich gerne vertiefen würde, bevor wir uns dann vielleicht mal, sagen wir mal, Unternehmenstypen angucken, die mehr oder weniger von diesen krisenhaften Entwicklungen betroffen sind. Lass uns mal beginnen mit dem Konsumsektor. Was sind da die Haupttrends, die du im Moment siehst?
Wolfgang, vielen Dank. Die Haupttrends, die wir natürlich sehen, und das haben wir teilweise schon angesprochen, ist zum einen dieses... Wir haben gerade den Hauptteil unserer deutschen Demografie, den dicksten Teil unserer Pyramide, die ja keine Pyramide ist, die sind gerade gewesen im Weinkonsumbereich. Und alles, was jetzt nachkommt, ist immer weniger, weil wir nach unten weniger werden. Und wenn du das auch anschaust, ist im unteren Bereich, die jetzt auch hochwachsen, haben wir auch mehr Immigrationsanteil. Und das ist natürlich auch Immigration aus Nationen, wo man historisch kein Alkoholgetränk getrunken hat. Und da passiert auch nur kaum eine Anpassung. Das muss man so ehrlich sagen, ja. Also das ist dieses eine, weniger Menschen. Das zweite ist, diese weniger Menschen werden, trinken jetzt bereits durch dieses Gesundheitsbewusstsein und auch die jungen Generationen, die hochwachsen, die eben mit weniger Alkohol sozialisiert worden sind, die werden mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf das heutige Niveau mehr rankommen. Und das ist ein gradueller Prozess, wo im Prinzip immer sich das Wasser mehr verwässert, möchte ich mal sagen. Und das sehen wir am Konsum. Das sind so diese langfristigen Perspektiven. Und die kannst du ganz schwer ändern oder eigentlich gar nicht.
Okay.
Kurzfristig hatten wir zwei Effekte. Also was ich zum einen sagen kann, dieses Sinken, das sehen wir bereits seit 16, 17, dass in der Trinkweinbilanz der Pro-Kopf-Verbrauch gesunken ist.
Der war mal bei 22? So.
Ist genau. Ist jetzt tiefer gefallen. Die aktuelle Trinkweinbilanz ist noch in Bearbeitung.
Okay.
Es gab dann so etwas, was uns, sage ich mal, Sand in die Augen gestreut hat. Und das war die Corona-Pandemie.
Ja, Pandemie.
Auf einmal ging es wieder hoch.
War Geld da, was privat konsumiert werden konnte?
Richtig. Ne? Also es gab mehr Faktoren. Zum einen, die Leute waren zu Hause, sie sind nicht Auto gefahren. Leute hatten Zeit, die einen Weinkeller hatten und sich damit beschäftigt hatten. Die konnten nicht in Urlaub fahren, nicht in die Gastronomie gehen, die hatten Geld, das sagst du richtig. Und auch das, was die im Sommer im Ausland trinken, das haben die hier getrunken. Und das sehen wir wirklich ganz stark. 1920 wurde mehr deutscher Wein getrunken und ein Ticken weniger ausländischer Wein. Und dann natürlich kam 22 dieses Hammerjahr. Anfang des Jahres nach, wow, endlich das normale Jahr. Ich kann wieder in Urlaub fahren. Keine Masken mehr, keine Beschränkungen mehr. Und du kommst dann im Herbst aus dem Urlaub zurück und es war ein nasser Herbst, ich erinnere mich ganz genau, 22, und du sitzt dann da im Regen und dann liest du, also die Energiepreise werden sich verdoppeln und ob das Gas bis Ende des Winters reicht, das wissen wir noch gar nicht. Das ist eine gute Dusche, ja? So, und natürlich ist ja alles gestiegen, alle Preise, Energie und Lebensmittel, so. Und jetzt hast du die Wahl als Deutsche, du kaufst dir weiterhin deinen guten Wein und du sitzt im Kalten. Oder du heizt bei dir und du trinkst halt weniger. Und ich glaube, die Antwort ist ziemlich klar. Und das haben wir ganz dramatisch gesehen, dass die Leute halt weniger und zu geringeren Preisen gekauft haben.
Gibt es auch den Effekt, dass vielleicht bei vielen am Ende des Monats weniger im Geldbeutel übrig ist? Also wir hatten ja Inflation. Die Einkommen sind auch nicht in den letzten Jahren so gestiegen, wie die Lebenshaltungskosten vorangetrieben wurden. Also kann das auch ein Faktor sein oder merkt man das weniger?
Ich glaube, also damals gab es Nielsen-Studien, die so ein bisschen von drei Segmenten gesprochen haben. Das eine ist wirklich das prekäre Segment, wo es wirklich eigentlich nicht bis Monatsende gereicht hat. Da muss man aber auch sagen, Weinkonsumenten, gerade die Weingüter und die Premium-Weingüter, das sind halt eher sozial starke Schichten, die gebildet sind. Die sind davon in der Regel nicht ganz so stark betroffen. Aber was wir ja trotzdem seit 22 haben, und das wird ja nicht wirklich weniger, wenn ich an die Sicherheitskonferenz denke, ist dieses geringere Zukunftsvertrauen. Und wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, das sehe ich an meinen Doktoranden.
Wird gespart, ne?
Die halten das Geld zusammen. Ja. Und das ist dann überlegst du bei jeder Ausgabe, muss es sein oder muss es nicht sein, auch wenn du vielleicht könntest.
Und dann gibt es vielleicht auch noch Konkurrenz durch andere Getränke?
Ja, also ich sag mal, Bier sinkt ja schon viel länger als Wein, das muss man so ehrlich sagen. Die Jugend hat heute natürlich eine riesen Auswahl mit Cocktails und Spirituosen, die ja, weil sie mehr Marge haben, eine höhere Marketingkraft haben. Und entschuldige bitte, auch nicht so kompliziert sind im Trinken, weil man ihnen eben nicht sagt, du musst da aufpassen und die Region ist wichtig und die Rebsorte und so weiter. Das ist wirklich auch ein Hinderungsgrund, damit zu beginnen, weil man kann sich blamieren. Was jetzt auch noch kommt, ist natürlich diese ganze No-Low-Sache, aber auch da, das ist noch nicht richtig groß, aber das wird immer relevanter. Und mein eigener Mentor, Larry Lockshin, Amerikaner und aus Australien, hat gesagt, ja Simone, die heutige Generation hatte noch nie, jemand hatte so viel Getränkeauswahl wie die heutige Generation.
Mhm. Ja, also wenn ich das zusammenfasse, da würde ich sagen, es wird heute schon, aber auch in Zukunft ein unaufhaltsamer Prozess. Es wird weniger Wein getrunken. Weniger Menschen trinken Wein und die Menschen, die Wein trinken, trinken weniger als früher so im Schnitt getrunken wurde. Das müsste man sicherlich auch demnächst in den Statistiken sehen. Das heißt, es gibt weniger Bedarf, ne?
Absolut.
Das heißt, die Produktion muss tendenziell sich anpassen. Entweder müssen wir deutlich weniger Wein importieren. Wenn das aber nicht ad hoc gelingt, dann muss die inländische Produktion tendenziell sich verändern, oder?
Das ist der einzige Weg. Ja, wir leben in einem freien Markt. Und sobald sich die Nachfrage verändert, verändert sich das Gleichgewicht. Es gibt einen neuen Schnittpunkt zwischen Angebot und Nachfrage. Und wenn das Angebot sich nicht ändert, dann gibt es Dumpingpreise. Ja, dann gibt es einen Preisverfall, einen ruinösen Preiswettbewerb, genau wie wir ihn jetzt sehen. Und da muss ich aber auch dazu sagen, das ist momentan ein globaler Prozess. Ich kenne kein Land, in dem momentan der Weinkonsum steigt. Keins, weltweit. Die Unternehmen in Frankreich, die ja die größten Exporteure sind vom Wert her, die fragen, wo können wir hingehen, wo es noch wächst? Wo sind Märkte, wo wir noch nicht sind? Das betrifft momentan den globalen Mehrmarkt. Und damit natürlich auch gibt es Mengen, die in den deutschen Markt reindrücken. Aber auch da muss man vorsichtig sein, ja. Italien hatte zum Beispiel 23-25% weniger Ernte durch klimatische Probleme, ja, auch durch Extremregen. Die merken das auch schon. Und die Idee, dass wir den Markt abschotten können, das funktioniert nicht.
Das funktioniert nicht.
Dann haben wir auch, ich sage das meinen Studenten in VWL immer, ja, stellt euch vor, all das, was ihr jetzt am Kleid habt, ja, also den Computer, ihr müsstet alles selber erarbeiten. Dann würdet ihr nackt ohne Computer da sitzen.
Mhm. Ja. Und darauf zu warten, dass die mediterranen Regionen irgendwann vom Klima so heimgesucht werden, dass sie weniger produzieren. Ich glaube, das ist vermessen.
Das passiert ja teilweise schon. Also wir hatten jetzt in Vorbereitung auf die Trinkweinbilanz Gespräche mit den Kellereien. Und die haben auch uns gesagt, ja, jetzt Anfang 24 im September, als die neue Ernte reinkam, waren die Keller ja noch voll teilweise. Und die Betriebe haben in Panik verkauft, teilweise für 40, 50, 60 Cent den Liter in Grundwein für Sekt, in Verarbeitungswein und so weiter. Und das sind eigentlich Preise, die nur Italien und Spanien macht, weil dort nicht so viel Menge da war. Das kann man machen, aber da verliert jeder Deutsche. Wir können in Deutschland zu diesen Preisen nicht kostendeckend produzieren.
Das heißt, erstens diese Preise, die du gerade genannt hast, aber auch die schrumpfenden Märkte außerhalb unseres Landes machen ja wenig Hoffnung, dass der Export sozusagen da ein bisschen Fahrt aufnehmen könnte.
Ich war, als wir das erste Mal über diese Krise gesprochen haben, das war im Herbst vor 2,5 Jahren, in einem Verbandstreffen, und da hat dann jemand gesagt, okay, wir haben verstanden, es wird problematisch, jetzt fangen wir an mit Exportieren, jetzt verdoppeln wir mal den Export. Dann sage ich immer, fahrt mal in der Welt rum, wo steht in meinem Regal, wo irgendwo Platz ist oder wo jemand sagt, okay, da fehlt uns was, wir können die Lücke nicht füllen. Wir haben einen unglaublichen Wettbewerbsdruck da draußen, ja, also da wartet niemand auf uns. Ja. Und wir haben einen Vorteil und einen Nachteil. Ich fange mal mit dem Nachteil an und lasse den Vorteil fürs Ende. Wir sind klein. Wir haben kleine Betriebe, kleine Unternehmen, die mit den großen professionellen Exporteuren in Italien, Frankreich und Spanien von den Beziehungen, von den Investments, von der Lieferstärke gar nicht mithalten können. Ja, wir können nur Nischen besetzen. Das Gute ist, wir haben das, was die Welt möchte.
Ja.
Die ganze Welt möchte gerade Weißwein, Sparkling-Wein und geringer Alkoholwert.
Genau.
Und wir haben da eine Stärke noch.
Absolut.
Das Dumme ist, dass auch Spanien, Italien und Frankreich gerade Weißwein anbauen, immer mehr. Also die schlafen ja auch nicht. Aber das ist eigentlich etwas, auch in China wird Riesling mehr gefragt. Aber es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie um 50% wächst oder so. Das ist ein hartes Geschäft.
Das ist schon ein wertvolles USP, denke ich. Diese energetischen, leichten, sehr vitalen, fruchtigen Weine, die wir hier unter Cool-Climate-Bedingungen machen können. Es ist auf jeden Fall so. Aber andererseits kann man natürlich auch mit moderner Önologie, ja, auch in Spanien, will nicht sagen identische Weine machen, aber doch auch Weine, die ebenfalls nicht mehr ganz so überladen sind mit Alkohol und Holz und all diesen Dingen. Das zeigt einfach die Praxis.
Absolut.
Wenn ich jetzt mal zurückgucke, lass uns mal zu dem zweiten Feld kommen, Produktion. Ja. Da ist mir aufgefallen, dass ich da noch jetzt keine großen Anpassungsprozesse beobachte. Also zum Beispiel die Rebfläche, die ist ja nun seit, ich will da sagen, knapp 50 Jahren, ne, würde ich sagen, ist die um die 100.000 Hektar, so habe ich es damals gelernt, und so ist es im Grunde immer noch, obwohl, wenn ich jetzt in den Mittelrhein fahre und an die Mosel fahre, da sehe ich zumindest schon, es ist unübersehbar, dass da Brachen liegen, einige Weinberge nicht mehr bewirtschaftet werden. Aber im Großen und Ganzen ist es fast stabil geblieben, oder?
Von der Gesamtfläche ja. Wir haben natürlich eine Verlagerung gehabt in zum Beispiel Gebiete nach Rheinhessen, die ja immer wieder auch Rebfläche beantragt haben, wo man natürlich im Direktzug zu ganz anderen Kosten produzieren kann. Und das ist eigentlich auch der Treiber gewesen, wenn man sich mal die reale Preisentwicklung anschaut, also inflationsbereinigt die Preise für Wein, dann fallen die ganze Zeit. Vor allem Fasswein, extrem. Und das ging nur über Effizienzvorteile, Mechanisierungsvorteile, Vollernte. Große Schläge, große Betriebe, die Betriebe 10 Hektar, 30 Hektar, jetzt 60 Hektar. Es gibt erste Fassweinbetriebe in Rheinhessen 400 Hektar. Ja. Das ist der Grund, warum wir im Wettbewerb mithalten konnten. Mhm. Und die nächste Mechanisierungswelle wird sein, Minimalschnitt, vielleicht PV-Minimalschnitt. Aber auch da sagen uns die Kellereien, naja, in Deutschland für 200, 300 Hektar pro Hektar ist das qualitätsmäßig noch okay, vermutlich eher nicht. Ja, also wir haben da auch Grenzen, wie viel Menge man da rausholen kann und wie man die Kosten drücken kann. Da gibt's einfach irgendwo, das geht nicht unendlich. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich diese lange, lange Stabilität, die dieses Trügerische, es geht immer so weiter, gegeben hat. Und wenn man auch heute noch mit Branchenfremden spricht oder in der Agrarwirtschaft, dann sagen die, ja, aber Wein, das waren doch immer die, denen es gut ging. Das kann doch gar nicht sein. Ja, Wein, das kann doch nicht in der Krise sein. Ja. Und natürlich, deswegen habe ich auch diese Artikel aus Gesprächen geschrieben. Im Herbst hat mir jemand gesagt, ja, Frau Lose, wie geht's denn jetzt weiter? Wann ist denn die Krise vorbei? Und habe gesagt, die Krise ist nicht vorbei. Das geht jetzt so weiter. Ja. Weil eben die Nachfrage sich so stark verändert und das Angebot verweigert hat, sich anzupassen. Und dieses, ich sage den Studenten immer, da draußen steht eine Maschine von 100.000 Hektar, die wirft uns jedes Jahr so und so große Menge raus und wir können sie aber nicht vermarkten. Das heißt, das Überangebot wird immer größer Und deswegen fallen die Preise, obwohl die Kosten steigen. Weil der Preis Angebot und Nachfrage ausgleicht. Und das ist natürlich etwas, was die Betriebe, die kennen das ja. Ich meine, Landwirte, Winzer, das sind doch mit allen Wassern gewaschene, geprüfte Menschen, die durchhalten können, die arbeiten können und die dann sagen, ach, das haben wir auch so her schon geschafft. Ja, wir hatten 80er eine Krise, da müssen wir jetzt halt mal durchhalten. Und ich glaube, jetzt merken viele, es geht nicht mehr. Die Reserven sind aufgebraucht. Die Preise sind so, dass es eigentlich nicht mehr funktionieren kann. Und natürlich geht es jetzt los. Die Pachtverträge werden teilweise gekündigt. Man bräuchte eigentlich ein Rodungsprogramm, ganz ehrlich. Weil wer kümmert sich denn jetzt? Wir haben 100.000 Hektar Puzzle und jetzt fallen die einzelnen Steine raus. Hm. Das ist doch keine Landschaft mehr, die da bleibt. Ja, das kommen wir vielleicht noch drauf, was müssen wir machen. Aber hinter vorgehaltener Hand, hattest du angemerkt, ja, das hören wir massiv. Das sagt jetzt niemand in der Politik laut, aber die Betriebe sagen, es gibt erste Suizide, weil die Menschen nicht mehr weiter wissen. Es gibt Angebote von Betrieben zu verkaufen, auch von den besten Premiumverbänden in Deutschland. Stehen Betriebe zum Verkauf und es gibt keine Käufer. Und das macht auch diesen Strukturwandel, den wir ja immer schon hatten, so schwer. Weil, wenn ich bisher aufgegeben habe aus Altersgründen, dann wusste ich, mein Land und meine Maschinen sind noch was wert.
Ja.
Ich kann die jetzt an jemand Neues übergeben, der die effizienter bewirtschaftet.
Das ist ein Drama jetzt, ja.
Und jetzt sitzen die Menschen auf Betrieben, die keinen Wert mehr haben.
Ja, das ist ja nicht nur die Maschinen, ne? Das betrifft ja sogar die Rebflächen. Wenn da niemand ist, der sie haben will, und sogar eher gepachtetes wieder abgestoßen wird, denen es gehört, zurückgegeben wird, das deutet ja darauf hin, dass tatsächlich, in einem ganz großen Stile Anpassungsmaßnahmen notwendig sind, dass diese Branche sich in einer Strukturkrise befindet, die bearbeitet werden muss, meines Erachtens. Da will ich vielleicht gleich nochmal vertiefen, ob man das jetzt einfach laufen lassen soll oder ob man sagen soll, muss man doch auch im Sinne der Menschen, die da jetzt, das sind ja auch Schicksale, ne, die da jetzt auf uns lauern. Wenn du nochmal auf den letzten Blick auf die Produktion wirfst, die Betriebsgrößen nehmen zu, habe ich rausgehört.
Bei den Fassweinbetrieben massiv,
ja. Ja, ich habe es auch in der Pfalz in Rheinhessen auch erlebt, bei den familiengeführten Flaschenweinproduzenten. Da waren Betriebe, die habe ich kennengelernt vor 20 Jahren, da waren das so Betriebe um die 10, 15 Hektar. Da haben sich viele mittlerweile mindestens verdoppelt.
Ja, und das hat auch seine wirtschaftlichen Gründe. Das ist ganz berechtigt, weil was machen die? Die spezialisieren sich. Und das sehen wir auch, das haben wir noch nicht veröffentlicht, aber wir haben das analysiert, wir müssen es mal aufschreiben, dass wir sehen, nach dieser Lehman-Krise 2008 hat es wirklich auch die Weinbranche richtig zurückgeworfen. Und dann haben die so ein bisschen aufgeholt bis 2019, aber so richtig gewachsen sind vor allem die großen Betriebe. Weil du natürlich, wenn du alles machst, kannst du eigentlich nicht wirklich irgendwo ein Spezialist werden. Ja? Und wenn wir uns jetzt anschauen, wo ist denn die Wertschöpfung in der Vermarktung? Ja, digitales Marketing, Events, ja, kannst du das mal noch machen, wenn du eigentlich um den Wingert kümmern musst und im Keller sein musst? Das geht nicht. Und das ist der große Vorteil von den Betrieben, die vorneweg rasen. Die haben sich gut aufgestellt, wir kommen gleich noch drauf. Die haben in jedem Bereich einen Spezialisten, der seine Arbeit hervorragend macht. Und das kann ich in einem kleinen Familienbetrieb mit zwei Leuten, geht das nicht.
Ja, vor allen Dingen, wenn der Absatz schwieriger wird und die Produktionskosten steigen. Das ist ja dieses Dilemma, wo es keinen Weg raus gibt.
Wenn ich da ausholen darf, und bitte bremse mich da, wenn das ist, also, aber da sind wir nicht in der Weinbranche allein. Das ist in ganz vielen Branchen in Deutschland momentan der Fall. Da kalibriere ich mich auch immer gerne nach außen hin mit den Wirtschaftsinstituten oder mit Beratungsunternehmen. Und das ist auch nichts, was es noch nie gegeben hat. Die Wirtschaftler sagen dir dann, wenn das so ist, wird es eine Branchenbereinigung geben und das Angebot muss sich anpassen, indem Betriebe aufhören.
Ja, nun ist die Weinbranche eine ganz spezielle, ne? Ja,
klar.
Weil sie eben nicht wie andere landwirtschaftliche Zweige Jahresfrüchte angepflanzt hat, sondern das ist eine ganz anderer Zeithorizont, der da drin steckt. Ist auch ein Teil, mehr noch als die Kartoffel- oder Maiswirtschaft, ein Teil unserer kulturellen Identität. Man sieht die Weinberge gerade in den Steillagen. Das ist ja auch, aber mal für den Tourismus und so weiter nicht unwichtig, all dieses Gefüge. Also das hat schon noch eine andere Bedeutung, aber du hast es gesagt, es steht ein Strukturwandel an. Gucken wir mal nochmal auf Betriebe, was sie auszeichnet, wenn sie erfolgreich sind. Was tun die Erfolgreichen? Du hast schon Größe genannt, du hast Effizienz genannt, Spezialisierung. Was sind die Kennzahlen auf den verschiedenen Ebenen?
Also wenn ich bei Kennzahlen auch anfangen darf, wie wir erfolgreich eigentlich bemessen heißt, die können sich selber einen angemessenen Familienlohn auszahlen. Ja? Und da kann man heute sagen, wenn da zwei Familien drin sind, das sind auch Zahlen vom Dr. Oberhofer, wir sind da vollkommen d'accord, da muss man sagen, eine Generation 100.000 Euro, zwei Generationen 160.000 Euro brauchst du als Überschuss. Und das ist ja nichts anderes als der Brutto-Brutto-Lohn, den du nochmal versteuern musst, wo du Sozialabgaben zahlst und Versicherung und so weiter. Mhm. Ja? Und du bist auch dann erfolgreich, wenn du deine Abschreibungen amortisierst und dein Kapital verzinst. Weil du könntest deinen Kapitaleinsatz ja auch woanders anlegen, ja, und du kannst eigentlich nur dann erfolgreich auch wieder neu investieren, wenn du die Vollkosten erwirtschaftest und nicht nur das, was jetzt eine Ernte mehr kostet, sondern auch deinen Wingert über 30 Jahre abbezahlst.
Das ist natürlich BWL Hardcore jetzt.
Ne? Ja.
Also wenn ich jetzt da mal in die Betriebe gucke, und das sind ja auch viele andere, ja, Handwerksbetriebe, ja, und so weiter, Unternehmerlohn, wird der wirklich ausgezahlt oder guckt man, was übrig ist, das bleibt halt, ne? Ja. Rentabilität der Anlagen etc., des Kapitals insgesamt, wenn man guckt, was die Maschinen wert sind, was die Rebflächen mal wert waren vielleicht, wenn man da zu einer soliden Kapitalrentabilität kommen will oder sie zugrunde legt, dann glaube ich, mal ganz ehrlich, das sind viele Betriebe nicht auf der Höhe der Zeit.
Das ist auch so, das messen wir auch so. Und ich kann auch sagen, lassen wir die Kapitalrentabilität mal weg. Aber auch da muss ich mir überlegen, in der heutigen Zeit, ja, investiere ich jetzt nochmal 100.000 ins Weingut oder investiere ich sie woanders? Wo bringt es mir etwas? Wo habe ich das Gefühl, ich bekomme das auch wieder? Und ich muss ja irgendwann mal meine Rente bekommen, ja?
Aber das ist für die Betriebe ja keine Frage, ne? Wenn ich quasi in der dritten, vierten Generation Winzer bin, ne? Ja. Und habe einen Betrieb und da steht jetzt an, ich müsste eigentlich eine neue Halle bauen, weil, ja, ich brauche den Platz, es muss alles einfacher gehen, ich, ja, muss mit Schwerkraft arbeiten können, ja, und. Ja. So, und dann sage ich nicht, die 100.000 Euro für die Halle, die könnte ich aber vielleicht hier in ein Nachbardorf, in irgendein anderes Projekt, ja, investieren. Ja. Das mache ich nicht.
Aber was der Betrieb unbedingt machen sollte, ist ein Businessplan. Das heißt, sich zu überlegen, wenn ich das jetzt investiere, was bringt mir das, wo spart das Kosten ein? Ja? Ist das wirklich notwendig? Weil wir in der Historie ja auch gesehen haben, der Steuerberater hat gesagt, oh, du musst jetzt Steuern zahlen, kauf doch mal im Januar noch was. Kauf mal noch ein Fendt oder irgendwas, damit du keine Steuern zahlen musst. Das ist der Weg in den Ruin. Wenn ich kaufe, um Steuern zu sparen, wenn es sich eigentlich gar nicht lohnt. Und auch in der heutigen Zeit würde ich immer fragen, ich meine, vor der Frage stehen ganz viele Betriebe, die sagen uns, ja, letzten Herbst, ich hatte jeden Tag zwei Traubenproduzenten bei mir auf dem Hof stehen, die mir gesagt haben, bitte, bitte nimm meine Trauben an. Ja? Und dann hat er sich teilweise angeguckt und gesagt, okay, die sehen gut aus, die nehme ich, aber die Zeile, aber das möchte ich nicht haben. Ja? Warum soll ich dann noch Pachtverträge, wenn ich denn auch günstig an meine Trauben und meinen Wein rankommen kann. Das heißt, auch heute die Winzer, die Frage, lohnt es sich jetzt wirklich aktuell, mhm, in Produktion zu investieren, wo da die enge Stelle, die wesentliche Stelle doch die Vermarktung ist und ich eigentlich mit sinnvollen Verträgen zu Wein komme.
Ja, also du hast genannt Größe, Effizienz, auch sagen wir mal, eine durchdachte Strategie, dass das Ganze auch betriebswirtschaftlich auf soliden Füßen steht. Es gibt ja immer auch noch so andere Aspekte wie Positionierung. Ja, habe ich das richtige Produkt? Also man könnte auch sagen Produktpolitik. Wo stehe ich da im Verhältnis zu meinen Konkurrenten? Habe ich Alleinstellungsmerkmale? Das ist auch für die Kommunikation dann später wichtig. Ich will ja gerne auch eine Story erzählen. Wenn ich keine habe, kann ich keine erzählen. Wie siehst du dieses Thema?
Du hast genau die richtigen Faktoren angesprochen. Das ist die Frage, wie komme ich zum Erfolg? Ja, ich habe vorhin gesagt, wie kann ich es messen, ob jemand erfolgreich ist? Und jetzt ist die ganze Frage, wie bin ich jemand, der seine Produkte über Kosten verkaufen kann? Wo ich einen hohen Preis erzielen kann, der höher ist als meine Produktionskosten? Und das ist natürlich das Erste, ist gerade in der Selbstvermarktung, wenn ich der Winzer bin, der meine eigenen Flaschen abfüllt. Produktqualität ist die Voraussetzung. Aber auch da muss ich dir heute sagen, haben ja meine Vorgänger hier in Geisheim so einen guten Job gemacht, wo gibt es denn noch schlechten Wein? Ja? Natürlich geht es um die Einzigartigkeit. Aber auch da muss man jetzt wieder sagen, die Vermarktung, das gesamte Paket drumherum, die Emotionen, diese Geschichte erzählen, die Wiedererkennbarkeit, die konsistente Vermarktung, dieses Event, mich trifft jemand, ich sage immer Mental and Physical Availability, jemand denkt an mich, das ist das Allerwichtigste und da kommen wir in den ganzen Bereich Strategie, Vermarktung, Unique Selling Proposition. Mhm. Und da bin ich auch ein ganz großer Fan. Felix Eschenauer von den Medienagenten war letzten Jahre auch in Geisenheim zu Gastvorträgen und ich genieße es immer wieder, diesen ähnlichen Vortrag zu hören und ich nehme immer wieder was raus davon. Und ich bin auch absolut überzeugt, was er sagt, ist dieses, der Kern für den Erfolg ist, du bist nicht austauschbar. Mhm. Ja? Und dann kannst du anfangen zu kommunizieren und dann kannst du Kunden, ja, ich kann ganz klar erkennen, ob ein Unternehmen eine Zukunft hat, wenn es mehr Kunden gewinnt, als es verliert. Mhm. Das sehe ich in der Warenwirtschaft. Mhm. Ja. Wenn ich sehe, wie die Warenkörbe sich entwickeln. Ganz ehrlich, ein erfolgreicher Betrieb hat eine Kostenrechnung. Weißt du, wie viele Betriebe eine Kostenrechnung haben? Ganz schwierig. Aber das kommt jetzt, ja. Da wird halt immer so, okay, wie viel kann ich denn da nehmen? Aber das ist jetzt, da wird sich jetzt, die Betriebe, die das gut hinbekommen, die haben natürlich eine deutlich größere Chance zu überleben. Mhm.
Und man braucht auch, glaube ich, gute, funktionierende Vertriebsstrukturen und kann da möglicherweise auch da noch neue Elemente für sich entdecken. Ja? Das ist nicht immer nur eine Einbahnstraße oder das, wie es immer war, sondern wer da pfiffig unterwegs ist, der entdeckt auch noch neue Märkte und Partner vor allen Dingen.
Klar, das ist, aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt auf der Welt ganz viele warten, muss ich jetzt ehrlich sagen, ja. Wir haben da auch in den letzten Jahren durch die Pandemie und danach auch eine große Veränderung gesehen, das hätte ich nie gedacht. War zum Beispiel die VDP bei Weingüter vorher, Duty Free, Fachhandel, Gastronomie, Export. Ja, und das waren genau die Vertriebswege, die von der Pandemie betroffen waren. Die haben dann angefangen zu sagen, ach ja, Direktvermarktung könnten wir ja auch machen. Und das ist jetzt auch der Vertriebsweg, wo wir sehen, der ist am allerstabilsten. Direktvermarktung. Ja, da haben wir auch jetzt, bringen wir heute raus, Umsatz fast stabil, Absatz verloren. Natürlich, weil die Preise gestiegen sind. Mhm. Ja, aber da muss man auch sagen, klar, Direktvermarktung, die Kunden binden, Events. Die Kunden wollen heute fast nur noch Wein trinken, wenn da irgendwas passiert. Schaffe ich das? Bin ich jetzt in Hinterposemuggel, wo ich nie jemand hinbekomme, oder muss ich dahin gehen, wo die Kunden sind? Mhm. Bin ich in einer Metropolregion und ich kann die Kunden herziehen, was ja zum Beispiel ein Vorteil für den Rheingau ist oder wo die Pfalz sehr brilliert da drin, ja? Das sind Fragen. Wir sehen natürlich auch die anderen Vertriebswege. Fachhandel war lange, lange Zeit ein Garantie, auch für große Gewächse und andere. Auch die Gastronomie, aber wir sehen halt, die leiden ja doppelt. Die sind ja auch Betriebe, die höhere Kosten haben, die kein Personal haben, und die Kunden haben, die weniger ausgeben wollen. Das heißt, wir sehen auch dort im Fachhandel, die Premiumbetriebe haben im Fachhandel letztes Jahr 20% an Absatz verloren. Das tut richtig weh. Ja? Weil die halt sagen, ja, über 10 Euro, dann wird der Kunde sehr, dann springt der ab. Ja, die suchen sich neue Sortimente, die machen Eigenmarken, die gehen auf preiswertere Sachen runter. Das ist halt das, wie man dann versucht zu überleben. Export, wer das kann, aber auch da hören wir von denen, die das heute sehr, sehr gut machen, die sagen, ja, ist keine kurzfristige Rettung, musst du über 10 Jahre aufbauen.
Das deutet vieles darauf hin, dass die größeren Betriebe hier im Vorteil sind, weil sie sich spezialisieren können, weil sie nicht im Weinberg stehen müssen, sondern auch auf Messen gehen können, bei Events präsent sein können, vielleicht auch Spezialisten haben im Haus, die Social Media Marketing betreiben, die eine eigene Seite bei YouTube vielleicht starten. Das sind ja alles Kanäle, über die man Publikum erreicht und seine Botschaften in die Welt bringen kann.
In jedem Falle, da muss man aber auch aufpassen, dass gerade wenn du YouTube nennst oder TikTok oder WhatsApp, ja, das geht aber noch besser. Die ganz junge Generation, die trinkt ja noch keinen Wein. Die erreichst du damit zwar, aber die kaufen ja nichts bei dir. Das heißt, unsere Erfahrung, was wir so von den Betrieben hören aus mehreren Bereichen ist, das wirklich Beste ist, die Kunden versuchen erstmal irgendwie zu treffen auf Events und sie in Newsletter-Marketing über E-Mail einsammeln, zu binden und immer wieder zu erinnern. Ja, also erfolgreiche Betriebe machen alle 2 Wochen eine E-Mail mit einer guten Ansprache, mit ein bisschen humorvoll, emotional. Wir sagen dazu, ja, einfach einen Klick machen, wo du schnell dann weiterkommst in einen Online-Shop. Da ist schon einiges an Expertise notwendig. Und das neben 4 Hektar irgendwie nochmal so, ich sage jetzt mal zwischen nachts um 2 und um 3 zu machen, das geht nicht.
Welche Rolle, Simone, spielen so Faktoren wie Kundenservice, Unternehmenskultur? Ist das ein Faktor, der auch ein Erfolgskriterium sein kann?
In jedem Fall. Also Unternehmenskultur ja auch schon, wenn du größer bist, hast du Angestellte. Die müssen sich bei dir wohlfühlen, die müssen sich entwickeln können, die müssten bei dir bleiben idealerweise. Ja. Kundenservice maximal. Wir sind jetzt gerade dabei, in der Absatzanalyse versuchen wir Interviews zu führen mit den erfolgreichen Betrieben. Das erste habe ich im Kasten, ich muss es mal noch zusammenschreiben. du kennst das Problem. Da kam ganz klar rüber, Dirk Wirtz gesagt, ja, wir wollen den Leuten Spaß bereiten. Die sollen hierher kommen, die sollen eine gute Zeit haben. Ich kann denen noch nicht erzählen, ja, das ist Mist und die Ernte war doof und uns geht's so schlecht. Das wollen die doch gar nicht hören. Ja, die wollen eine gute Zeit haben. Die wollen sich entspannen, die wollen, und das musst du ausstrahlen können, ja, auf einer Wellenlänge sein mit denen. Und dazu musst du geboren sein, entschuldige. Ja, wenn es dir Spaß macht, auf den Trecker zu fahren, perfekt. Mhm. Ja, mach das, brauchen wir auch Experten. Und wenn du die Rampensau bist, dann bist du für den Vertrieb gemacht. Ja? Und da sehen wir halt wieder Spezialisierung.
Absolut. Absolut. Wenn wir das mal jetzt zusammenfassen, dann würdest du vielleicht sagen, es gibt schon eine ganze Reihe von Betrieben, die heute gut aufgestellt sind, die, man könnte auch vielleicht sagen, zukunftstüchtig sind. Aber vielleicht ist es sogar so, dass auch diese Betriebe, selbst wenn alles ganz gut aussieht, trotzdem aufpassen müssen. Auch die müssen sich für die veränderten Rahmenbedingungen wappnen und dürfen nicht sozusagen glauben, weil ich heute gut dastehe, werde ich auch in 20 Jahren noch gut dastehen. Was würdest du diesen Unternehmen empfehlen?
Du hast absolut recht. Wir sehen aber auch, dass diese Betriebe tendenziell eher Unternehmer sind. Und wenn wir auch sehen, wer heute bei uns anfragt, dann sind das auch eher die erfolgreichen Betriebe, das ist verrückt, denen das schon bewusst ist. Ja, und du hast vollkommen recht, es ist nicht einfach, nur weil du gut Marketing machen kannst. Ich habe gestern mit dem größeren Betrieb gesprochen, ich möchte nicht zu den Einzelheiten sagen, der gesagt hat, ich bin letztes Jahr über 15% im Umsatz gewachsen, aber ich habe wirtschaftlich Verlust gemacht, weil die Kosten so stark gestiegen sind, Frost, Mindestlohn, und das ist ein riesen Batzen. Ja? Und ich glaube, früher konnte man erfolgreich sein, wenn man sich auf die Vermarktung konzentriert hat, und die Kosten, da musste man nicht wahnsinnig drauf achten. Und heute musst du auf beiden Seiten unglaublich aufpassen. Also, du musst auf beiden Seiten Maßnahmen nehmen, und da fällt es auch, es gibt da nicht wenige nach außen hin erfolgreiche Betriebe, die nicht wirtschaftlich sind. Wir hören dann auch teilweise, ja, das Finanzamt hat uns gesagt, das ist jetzt Hobby, wir können die Verluste nicht mehr verrechnen. Also da siehst du schon, da knirscht es in vielen Bereichen. Und da sehen wir einen riesen Veränderungsbedarf, weil aber auch historisch Wirtschaft keinen Fokus in der Weinbranche hatte. Die letzte große Krise war über Qualität und Menge. Und wir sind in der Zeit besser geworden in der Weinbereitung. Aber wir haben nie über Preis und Kosten gesprochen.
Aber nochmal zugespitzt die Frage, Betriebe, die jetzt gut dastehen, das war ja meine These, die können sich nicht ausruhen, die dürfen sich nicht ausruhen, die müssen tatsächlich diesen veränderten Markt, diesen Strukturwandel im Blick haben, wenn sie nicht auch irgendwann in diesen Strudel hineingeraten wollen.
Absolut, das machen die, ja, das müssen die machen. Die müssen ihre Kosten, die brauchen eine warme Wirtschaft. Und wir sehen ja auch bei uns in Absatzanalyse, es gibt, die Mehrzahl der Betriebe sinkt im Absatz, es gibt Betriebe, die wachsen. Die nehmen den anderen das weg, erfolgreich. Ob das wirtschaftlich ist, kann ich in dem Bereich nicht sehen, ja, aber ich habe das so vom Bild her mir vor kurzem überlegt, das ist wie so ein Autorennen, wo ganz vorne erfolgreiche, schnelle Autos, die die letzten Jahre tolle Maschinen gebaut haben, davon rasen. Mhm. Die müssen jetzt aufpassen, dass der Ölwechsel stimmt, dass sie nicht zu viel Energie verbrennen und so weiter. Und dann gibt es im hinteren Rennen gibt's Betriebe, die stehen eigentlich fast schon. Es gibt Betriebe, da raucht hinten, das da, ja, aber die gucken nicht in den Spiegel rein. Die wollen das nicht sehen, weil sie eigentlich wissen, wie schlimm es ist. Und jetzt wird dieses Autorennen erstmal reduziert um die Betriebe, die wirklich wirtschaftlich am Ende sind. Das tut mir leid, das so sagen zu müssen. Und dadurch, dass jetzt der Konsum so stark sinkt, wird jedes Jahr das Rennen kürzer.
Nimm noch mal grob Zahlen. Wenn du den deutschen Weinmarkt in erfolgreiche Unternehmen, zukunftstüchtige Unternehmen, wie viel Prozent sind das und wie viele sind, naja, so auf der Kippe, ob sie es schaffen oder nicht, weiß man nicht. Und wie viele, würdest du sagen, da ist eigentlich nur eine Zahl so, ne? Wie viele, da ist eigentlich das Rennen gelaufen?
Das ist echt eine Schätzung. Und wenn ich jetzt sage, nur die Selbstvermarkter stehen für ein Viertel der Menge.
Okay.
Ja, Viertel der Menge.
Okay.
Und wenn wir die sagen, auch aus unserer Unternehmensanalyse raus, würde ich sagen, ein Drittel der Betriebe, die stehen relativ okay da oder haben auch die Chance, da jetzt noch was zu machen. Ein Drittel.
Ein Drittel.
Ein Drittel der Betriebe. Und da gibt es natürlich auch viele kleine, wo ich sage, das sind Auslaufbetriebe, wo ich die definiert habe als, die dürfen nichts mehr investieren, die werden die Abschreibung nicht verdienen, aber die kommen jetzt noch ein paar Jahre, wo sie zumindest über den laufenden Kosten liegen.
Das ist auch ein Drittel.
Das ist ganz schwer zu sagen, weil in diesem Bereich sich auch in keiner Statistik irgendwo beteiligt. Was wir natürlich auch sehen, ist, dass immer mehr Betriebe auch Fasswein verkaufen müssen, weil sie es nicht auf Flasche vermarkten können. Das ist ganz schwer. Diese Trennung zwischen Betriebe, die wirklich absolut am Ende sind, und Betriebe, wo ich sage, die haben noch ein paar Jahre. Das fällt mir schwer.
Aber du hast ja eine Zahl genannt, ein Drittel, die sich weniger Sorgen machen müssen.
Das ist mein Gefühl.
Und dieser andere große Bereich, der Fassweinmarkt, das sieht ja wahrscheinlich noch düsterer aus.
Da haben wir zum einen, das andere Viertel sind die Genossenschaften. Mhm. Ja, die Genossenschaften haben wir vor allem in Baden und Württemberg, historisch gewachsen mit ihren Mitgliedern, wo in manchen Bereichen wir wissen, an Neckarterrassen, denk mal an den Weinbau dort, wie teuer das ist. Ja, das muss man teilweise in Lebensmitteleinzelhandel vermarkten. Das heißt, da produziert man jetzt seit Jahren Auslaufbetriebe. Und dort wird es einen Alterswechsel geben, dass pro Jahr immer wieder weiter Betriebe aufhören, Wengerter, die nicht weitermachen. Dieser Bereich wird sich vor allem über Alterungsprozesse schrumpfen, massiv schrumpfen. Weil man in Baden und Württemberg natürlich die Genossenschaften, weil sie nicht anders können, in den Lebensmitteleinzelhandel vermarkten müssen, man aber für, ich sag mal, 2,50 pro Flasche an den LEH abgegeben oder drunter, kann man nicht die Weinbaukosten decken. Das heißt, all die Flächen sind Auslaufflächen. Und dann haben wir den Bereich der Fassweinbetriebe, die an die Kellereien vermarkten. Die haben wir vor allem in Rheinhessen und der Pfalz. Das ist 3/4 von Rheinhessen. Das ist von der Gesamtrheinland-Pfalz ist das 2/3. Das ist viel. Und da muss man sagen, zu einem Fassweinpreis zu 70 Cent gibt es keinen, der die Kosten deckt. Also niemand wirklich richtig, ja. Auch da gibt's ganz viele Auslaufbetriebe. Wir kennen ein paar, die wirklich gut aufgestellt sind mit Kostenrechnungen, mit absolut professionellen Mannschaften. Aber auch denen kann man nur wünschen, dass die Preise dringend steigen, damit die eine Überlebensfähigkeit haben. Weil die sind von der Struktur her, haben die eine Chance. Während ganz viele Mischbetriebe und kleine Fassweinbetriebe von, ich sag mal, 10 Hektar, ja, kostenmäßig können die nicht mitkommen.
Also, wenn ich das bei Lichte betrachte jetzt, dann wird's doch dunkel irgendwie. Weil ich überlege jetzt gerade, wo führt das hin? Ne? Wo führt das hin? Die eine ist, man lässt es laufen und es wird so Jahr für Jahr werden sich Dinge ein bisschen von selbst bereinigen. Die einen werden noch ein bisschen länger durchhalten, die anderen werden weniger lange durchhalten. Es wird eine never-ending Story. Und letztlich leiden auch die darunter, die vielleicht jetzt schon auf einem ganz guten Weg sind, weil die Branche insgesamt natürlich da unter der Überproduktion letztlich leidet und zu einem Preiskampf das Ganze sich entwickeln dürfte. In der Politik wird man sagen, wie kommt man vor die Welle, ne? Wie kann man da hinkommen? Und das wird natürlich auch bedeuten, dass man auch einen Cut machen muss, ne? Dass man Strukturwandel, dass man den Dingen erstmal ins Auge sieht und dass man dann auch sagt, Mensch, wir kommen nicht umhin, diesen Prozess vielleicht auch aktiv zu gestalten und dann auch mal zu überlegen, wie könnte man ihn denn so gestalten, dass er für alle Interessen, die damit, also die Menschen, die Steillagen als Kulturgut und viele andere Aspekte, die müsste man sammeln und müsste auch Menschen finden oder ein Gremium finden, die sagen, wir nehmen uns dieser Sache an und mobilisieren auch Mittel, um, ja.
Das ist jetzt ein riesiges Feld, was du da aufgespannt hast. Ich habe da keine perfekte Lösung dafür. Ich kann ein paar Schlaglichter setzen. Wo ich zum einen sagen muss, absolut, wir müssen vor die Welle kommen. Wir müssen dieses Überangebot reduzieren. Und das heißt, kurzfristig Flächen stilllegen. Und der Bedarf besteht ja schon, weil Pachtflächen zurückgegeben werden. Und uns kontaktieren jetzt Verpächter, die seit Jahren nichts mehr mit Weinbau zu tun haben. Und die fragen jetzt, ja, was mache ich denn mit den Flächen? Man muss sich jetzt Konzepte in den Anbaugebieten überlegen, wie man die Region wieder in einer Struktur schafft, dass sie weinbaulich bleibt, dass die phytosanitären Sachen funktionieren. Aber auch da muss ich dir ehrlich sagen, wenn wir über Tradition sprechen, wir hatten in den 60er Jahren noch 60.000 Hektar Rebfläche. Das ist noch gar nicht so lange her, ja, noch nicht 100 Jahre. Das heißt, wir brauchen auch nicht wirklich, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, ist alles voll Weinberge, ja, drüben Rheinhessen, hier der Rheingau. Eine Landschaft kann auch ansprechend sein, touristisch, wenn du sie erhältst und nicht alles voll Wein ist. Das funktioniert.
Ja, hier in Rheinhessen ist es ja zum Teil Wein angebaut worden auf ehemaligen Kartoffeläckern.
Ohne Ende.
Ja.
Weil du dort effizient arbeiten kannst. Ja. Ja. Und dort ist auch diese zweitbeste Nutzung, das sagt der Ökonom. Der Ökonom sagt, ja, wenn ich das nicht mehr für Wein nehme, was ist denn das nächstbeste? Und natürlich könntest du jetzt vielleicht noch Kartoffeln anbauen, wobei man da eben auch nicht viel Geld verdient. Ja. Also ich mache mir jetzt auch um die Flächen in Rheinhessen und der Pfalz nicht so wahnsinnig viele Gedanken. Wo ich mir drum Gedanken mache, ist zum Beispiel die Mosel, wo ich aber auch sagen muss, für alles, was für 1,20 an die Genossenschaft abgegeben wird, das sind alles Auslaufbetriebe. Und da muss man sich wirklich Gedanken machen, wie man diese Landschaft so gestaltet, dass sie vielleicht Biodiversität, Dekarbonisierung, also vielleicht Holzanbau, ja, man braucht nicht die gesamte Mosel vollgepflastert mit Weinbau. Und man kann das trotzdem noch weinbaulich erhalten. Ja. Da ist genügend, wenn man das gut macht, genügend Fläche da als Erlebnisfläche. Die Touristen zu ziehen, die aufzulockern, ja, auch was anderes zu machen. Aber da hast du auch recht, das kostet. Aber meine Empfehlung ist, das Geld lieber dafür zu nutzen und jetzt vor die Welle zu kommen, als zu sagen, wir stützen jetzt die Produktion noch, weil damit machen wir das Elend in der Zukunft nur noch größer.
Ja, wir denken natürlich jetzt schon an Dinge, wo wir natürlich eher sagen, Menschen first.
Ja.
Ja, ja, weißt du, absolut. Erstmal gucken, wie machen wir das mit den Menschen? Wie kriegen wir das geregelt, dass die das verstehen und dass es dann, sagen wir mal, einen geordneten Übergang gibt, auch für Familien. Da sind Schicksale, die da dranhängen. Das wird dem einen oder anderen sehr schwer fallen.
Das hatte ich in dem Artikel auch so geschrieben, man muss zuerst an die Menschen denken. Und das, was meine Empfehlung da ist, ist, dass viele dann in Depression verfallen und sag mal, ihr zumachen und mit niemandem drüber sprechen und keinen Ausweg finden. Und auch die Frage, zu welcher Gruppe von Betrieben gehöre ich denn, wissen ja viele Betriebe nicht. Das heißt, ich wünsche mir eine Beratungsoffensive. Ich wünsche mir eine Offensive im Sinne von Betriebsanalyse. Wo stehst du aktuell? Was können wir noch machen? Oder, okay, mach noch 10 Jahre und dann hör auf. Oder, okay, ist es besser, wenn du sofort aufhörst? Und da brauchen die Menschen Hilfe in der Entscheidung, weil sie ja emotional in dem gefangen sind. Das ist so, als wenn du in einer schlechten Ehe steckst und du da nicht rausfindest. Ja, da ist es auch gut, eine Hilfe zu haben. Und neben dieser fachlichen Hilfe, einer Beratung wirtschaftlich, da sind wir im Kontakt mit den Töpperwien von der Landwirtschaftskammer in Bad Kreuznach, ja, da ist natürlich diese ganze seelsorgerische Sache. Ja, und da hatten wir auch schon Gespräche in der Branche, die gesagt haben, das müssen Vereine, Ortsverbände auffangen, dass die Menschen noch ihre Identität bewahren, dass sie jemand haben, mit dem sie reden können. Seelsorgerische Leistungen, das erfordert unglaublich viel Ressourcen jetzt, um die Menschen aufzufangen, damit es keine Tragödie wird.
Ja, weil das Gefühl ist wahrscheinlich bei vielen da, selbst versagt zu haben. Ne? Die Elterngenerationen haben es vielleicht aufgebaut und jetzt kommen sie und fahren das gegen die Wand. Und da entstehen natürlich ganz ungute Gefühle, auch vielleicht auch Verhältnisse dann in Familien, Und das ist ja, wie wir ja hier erarbeitet haben, ein Strukturproblem, das, wo jetzt nicht einfach eine Schuld ist, dass das so ist, sondern dass, okay, es gibt Betriebe, die waren besser aufgestellt, die haben jetzt den Vorteil, aber das ist trotzdem ja nicht die Schuld der anderen Betriebe, die ja über Generationen auf ihre Art einen guten Job gemacht haben.
Absolut, das kann man nur so sagen. Das hat sich draußen so rapide geändert. Ich meine, man hätte vielleicht als Branche versuchen können, das eher zu erkennen und eher auch wirtschaftliche Hinweise zu geben, ja. Und auch, ich, wenn ich da vielleicht das sagen kann, wir bieten ja in Geisheim die Unternehmensanalyse an. Wir werden jetzt nicht überrannt von den Betrieben, dass die sagen, ja unbedingt, ich wertet mich mal aus, sagt mal, was bei mir los ist. Da müssen wir aktiv drum werben, den Betrieben das sagen zu können. Und da wünsche ich mir auch, und das ist auch hier in Geisheim angekommen, dieses Winzer müssen Unternehmer sein. Dazu hatten wir dir diese Berufsfeldanalyse, wo wir die Branche befragt haben in vielen Interviews und die haben uns gesagt, Leute, ihr müsst den Betrieben klar machen oder den Nachfolgern, dass sie wirtschaftlich erfolgreich sein müssen. Und ich glaube, dass das dass wir da schon vielleicht zu spät waren da drin.
Große Hoffnungen auf Minimalschnitt oder Piwis ist wahrscheinlich nichts, was das große Problem lösen hilft, ne?
Ich sag mal, im Fassweinbereich, in Direktzuganlagen, wenn ich jetzt an Rheinhessen oder Pfalz denke, immer in Absprache auch mit den Kellereien, da wünsche ich mir auch einen Dialog, weil die Kellereien sind die, die es an den Lebensmitteleinzelhandel in diesen großen Mengen effizient vermarkten müssen. Ja, und da ist für mich die Frage, wo ich die Kellereien auch in Dialog gehen würde, okay, über welche Erträge sprechen wir denn? Was könnt ihr gut verkaufen? Was ist noch akzeptabel? Könnt ihr denn Piwis als Vermarktung aufbauen, wenn ihr genügend habt? Weil das ist ja so ein Henne-Ei-Problem. Wenn es nicht genügend gibt, bringt es nichts, das an den Markt zu bringen. Ja. Auf der anderen Seite gibt es auch Diskussionen über, bleiben denn die Resistenten bestehen? Sorry, da bin ich kein Experte dafür. Ich bin kein Pflanzenschutzexperte und kein Genetiker. Die kann ich teilweise, wir hören die, ich kann dazu aber nichts sagen. Aber das ist eigentlich, wenn wir überlegen, wenn wir die Kosten senken müssen, um in diesem unteren Preisbereich überhaupt noch mitspielen zu können, dann sehe ich das als den einzigen Bereich. Wenn wir jetzt über große Premiumweine sprechen, ja, ist das was ganz anderes.
Simone, wenn du dir mal das Jahr 2050 vorstellst und an den deutschen Wein denkst, an die deutsche Weinlandschaft denkst, an die Menschen denkst, die Wein produzieren und an die Menschen, die Wein trinken. Mal doch mal ein knappes, aber doch bemerkenswertes Bild. Was schwebt dir vor?
Ich möchte eine Sache einschieben. Wenn ich ein idealer Planer wäre, der jetzt die Sache lösen könnte, dann würde ich die Leute aus ihrem Gefangenen-Dilemma rausholen und ich würde sagen, es gibt jetzt eine Lösung, dass ihr 30.000 Hektar oder 20.000 Hektar losbekommt, damit dieser Überschuss weg ist. Ja? Wenn wir dieses Problem jetzt schneller, früher als später lösen, dann können wir mehr Betriebe erfolgreich erhalten, die es dann 2050 noch gibt. Ja. Ja? Wenn wir uns jetzt die nächsten 25 Jahre aushungern, weil es immer ruinöser Preiswettbewerb ist und wir immer hinter der Welle sind, immer zu viel Wein da ist für das, was getrunken wird, dann macht die Branche keinen Spaß. Dann haben wir sehr arme, verbitterte Menschen, die um das Letzte kämpfen und ihren Wein nicht losbekommen. Also, aber natürlich, wir haben natürlich Differenzierung, ja. Wir haben natürlich erfolgreiche Vermarkter, die mit ihren glorreichen Produkten zu vertretbaren Kosten, die Konsumenten bereit sind zu zahlen, Begeisterung schaffen. Das haben wir immer. Ich kann dir viele Namen nennen, ich möchte jetzt da keinen herausstellen, aber diesen Bereich, den werden wir haben, das wünsche ich mir. Wir werden, hoffe ich, mit dem Klimawandel gut klarkommen, das wünsche ich mir auch. Ich glaube, dass wir nicht alle Steillagen halten können, das ist gar nicht möglich. Und das ist auch mein Wunsch, wenn wir heute über die Flächen der Zukunft sprechen, müssen wir über den Klimawandel nachdenken. Klar. Wir müssen die Flächen eigentlich zuerst rausnehmen, wo wir wissen, okay, in 10 Jahren wird es ja schon ganz schwer, weil 18, 19, 21 waren das ganz schwierige Flächen. Ja? Da bringt es nichts, die zu halten. Und ich wünsche mir, dass die Menschen, die in 2050 Wein trinken, es Spaß macht, diese Betriebe zu besuchen, dass es ihnen Spaß macht, in den Landschaften unterwegs zu sein, dass das aufgelockerte, biodiverse Landschaften sind. Dafür wird man Fläche haben, die wird es geben, ja. Dass die Winzer Geld verdienen. Weil nur wenn Sie Geld verdienen, können Sie investieren, können Sie Kommunikation machen, können Sie Ihre Kunden glücklich machen. Ja, dass es Ihnen Spaß macht, die Arbeit, dass Sie darin erfüllt sein können. Auch eine Sache, die man nicht gern anspricht, ist, dass Sie den Alkohol gut im Griff haben, weil auch da gibt es gerade viele Leidensgeschichten. Das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir in einem Bereich, wenn wir in den Bereich Fasswein und andere Traubenproduktion gehen, ist, dass wir innovative Kellereien haben, die in den gesamten Bereich No-Low neue, coole Produkte machen, die im Lebensmitteleinzelhandel stehen, die diejenigen, die keinen Premium-Wein trinken können, wollen, dass die den trinken können. Ja?
Bei allem Effizienz- und auch Rentabilitätsdruck, den wir ja besprochen haben, wie wird die Weinlandschaft aussehen? Bleibt es bei der Monokultur oder werden wir eine biodiversere Weinlandschaft 2050 sehen? Vielleicht gemischt mit Vitiforst, vielleicht mit noch mehr Nistplätzen, mit Tieren in den Weinbergen. Ist es eine Wunschvorstellung oder etwas, was nur ein paar Freaks unter den Winzern machen, oder wird es mehr werden?
Da bin ich jetzt ganz Wissenschaftler und ich sage, wir haben gerade ganz viele Versuchsprojekte da draußen. Ja? Wir haben ja hier diese Agri-PV, die momentan nicht wirtschaftlich ist. Diese Vitiforst, wo man jetzt mal schaut, was passiert denn da in den Wingerten? Ist die Qualität von den Trauben gut? Gibt es da zu viel Stress, zu viel Konkurrenz um das Wasser? Ja? Das heißt, das sind ja Projekte, die wir jetzt uns beobachten müssen. Und wo wir dann sagen, ich denke, bis 2050 wissen wir es, das funktioniert. Das hat eine Zukunft, das war eine gute Idee, aber es hat leider nicht funktioniert. Was wir natürlich auch wissen, ist, bis 2050 steht der Klimawandel nicht still. Das heißt, wir werden eine weitere Veränderung haben. Und wie Wein dann, sag ich mal, angebaut wird, sodass er von der Sonne vielleicht geschont werden muss, da gibt es andere Experten, du hast ja dann noch ein Interview in der Richtung, aber ich glaube, dass wir den Luxus haben, dass es Flächen gibt, die man anders gestalten kann. Und dass es da eine beste Symbiose gibt, ob jetzt in jeder zweiten Zeile irgendwas anders ist oder ob man sagt, das hier ein Patch, da haben wir Wein intensiv und daneben haben wir eine richtig biodiverse Landschaft. Und es gibt aber genügend, sag mal, so kleine Puzzlesteine, wo auch diese Biodiversität einen Flugraum hat von den Insekten. Da gibt es ja Kollegen hier in Geisenheim, das macht total Spaß, sich mit denen zu unterhalten. Ne?
Und welche Rolle, denkst du, für die Wissenschaftler, für dich und deine Kollegen im Strukturwandelsprozess, welchen Beitrag könnt ihr leisten?
Was wir momentan ja leisten, ist wirklich A, zu messen, was passiert denn da ganz genau und die Branche zeitig zu informieren. Das sehe ich als meinen größten Beitrag. Dann natürlich, wo wir jetzt anfangen, ist dieses Best Practice rauszustellen, um den Leuten zu sagen, oh, guck mal, da funktioniert es gut, das ist ein Beispiel, weil es gibt verschiedene Wege, es ist nicht einer, ist alles gleich. Natürlich haben wir in der Hochschule hier in den gesamten Wein- und Önologiebereich ganz viele Zukunftsbaustellen und ich wünsche mir, dass das Land Hessen uns auch so finanziert, dass wir das auch hinbekommen können. Hessen will jetzt in diesem Jahr 500 Millionen in den Universitäten einsparen. Und man muss auch ganz realistisch als Ökonom sagen, für eine Weinlandschaft der Zukunft mit weniger Fläche, ein paar großen Betrieben, brauchen wir nicht so viele Ausbildungsstätten mehr. Ja? Ich wünsche mir, dass Geisenheim erhalten bleibt. Ich bin nicht hier geboren, aber ja, es hat einfach auch so eine lange Tradition. Ja? Neustadt liegt natürlich ideal von der Positionierung her, aber auch von dem, was wir für die Wissenschaft, für die Zukunft erforschen, da können wir schon ein bisschen stolz sein. Und wir hoffe ich, vielleicht können wir uns das Geisenheim auch so breit aufstellen, dass Wein eben nicht mehr nur unser Fokus ist, weil das werden weniger Studenten werden.
Liebe Simone, vielen Dank. Schön, dass du hier heute bei Genuss im Bus dabei warst.
Herzlichen Dank.
Wow, was für ein intensives Gespräch. Simone Lohse hat uns einen tiefen und bewegenden Einblick in die wirtschaftlichen Herausforderungen des deutschen Weinbaus gegeben und dabei schonungslos offengelegt, wie groß die Probleme tatsächlich sind. Steigende Kosten, ein schrumpfender Markt, sinkende Rentabilität und eine Zukunft, die für viele ungewisser denn je ist. Doch wo es Herausforderungen gibt, gibt es auch Möglichkeiten. Jetzt kommt es darauf an, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und genau da machen wir in der nächsten Episode weiter. Denn sie ist etwas ganz Besonderes. Folge 200 von Genuss im Bus. Und dafür habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Professor Dr. Hans-Rainer Schulz, Präsident der Hochschule Geisenheim. Mit ihm spreche ich über eine der zentralen Fragen der Zukunft. Wie wird sich der Klimawandel auf den Weinbau auswirken? Welche Herausforderungen, aber auch welche neuen Chancen ergeben sich? Und vor allem, was müssen Winzer heute tun, um auch morgen noch erfolgreich zu sein? Ein Gespräch voller Wissen, Weitblick und Impulse. Und ich möchte dir zurufen, verpasse diese Episode auf gar keinen Fall. Und noch etwas, vielleicht gibt es bald die Möglichkeit, mit Experten wie Simone Lohse oder Hans-Rainer Schulz noch tiefer in diese Themen einzutauchen. Interaktiv, direkt und live. Wenn dich das interessiert, halt die Augen offen, es könnte spannend werden. Für heute war es das erstmal. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Episode gefallen hat, abonniere Genuss im Bus und empfehle den Podcast weiter. Ich freue mich auf dich. Bis zur nächsten Folge. Bleib neugierig, bleib genussfreudig und lass es dir schmecken.